Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.
Happy Weekend allerseits. Es ist schon wieder Freitag und wir werfen an dieser Stelle immer einen Blick zurück auf die Themen, die Sie und mich, die Detektor FM, die Welt in dieser Woche bewegt haben und fragen, was haben wir gelernt? Die Antwort darauf liefert uns Krautreporter Christian Fahrenbach mit dem gesunden Draufblick, den die Ferne so bietet. Er sitzt nämlich weit weg überm Teich. Hallo Christian.
Happy Weekend sagen wir jetzt, das finde ich super.
Habe ich jetzt frisch eingeführt. Wo erwische ich dich denn gerade? Du bist diesmal gar nicht am Stammsitz in New York, richtig?
Nee, ich bin noch weiter weg. Jetzt bin ich an der Westküste gerade und ziemlich nah an San Francisco im Moment.
Schön, schön. Als du genau einer Woche mit meiner Kollegin Doris Helpold gesprochen hast, da hast du einen gewissen Optimismus versprüht mit Rückblick auf die letzte Woche und mit Blick auf die Lage in Syrien. Da war auch gerade ein paar Tage lang die Waffenruhe eingehalten worden. Dein Optimismus dürfte jetzt ziemlich abgekühlt sein, oder?
Ja, das war natürlich alles viel zu naiv und die ganze letzte Woche war, was Syrien angeht, auch wieder eine sehr viel schlechtere. Also diese Feuerpause ist beendet, ist auch nicht verlängert worden. Die ganze Situation ist sehr verfahren. Das hat man vor allen Dingen gesehen in New York tatsächlich, denn da war bei den Vereinten Nationen Vollversammlung. Und Vollversammlung heißt, dass sich eben nicht nur sozusagen die regulären Diplomaten dort treffen und Botschafter, sondern dass die Länder auch ihre Staats- und Regierungschefs schicken, also oder eben ihre Außenminister. Und in dem Fall aus den USA war dann eben John Kerry da, der im Sicherheitsrat sehr, sehr wütend war über die Situation in Syrien. Aber das Problem ist natürlich, dass man sich halt gegenseitig allerlei Sachen an den Kopf wirft, aber gar nicht richtig an einer Lösung im Moment interessiert ist. Auch Ban Ki-moon, Generalsekretär, hat in einer Rede gesagt, dass er quasi das satt hat, was da alles passiert, dass auch er diesen Stellvertreterkrieg verurteilt, der da letztlich geführt wird zwischen Syrien und zwischen Russland und den USA, denn Russland unterstützt ja eher die syrischen Truppen von Bashar al-Assad, also die Regimetruppen, während die USA eher die gemäßigten Rebellen unterstützen. Und dann hat man diese Woche noch einen Angriff auf einen UN-Hilfskonvoi, also die UN sind ja immer eigentlich neutral und wer sowas angreift, macht sich ja dann sehr schuldig. Auch da hat die eine Seite gesagt, es waren die Russen. Die Russen selbst haben gesagt, man habe auch eine amerikanische Drohne in der Nähe gesehen. Also das ist alles sehr, sehr problematisch und ein Durchsetzungsmechanismus für diese Waffenruhe gibt es halt auch nicht. Also es gibt keine Sanktionen, wenn das nicht eingehalten wird. Und vielleicht ein letztes, was noch problematisch ist, ist auch, dass die internationalen Partner am Boden auch gar nicht eingebunden sind. Also das Ganze ist sowieso noch zusätzlich kompliziert. Und das Allerschlimmste oder nächste problematische Ding ist natürlich auch, dass in den USA die Wahlen ja bevorstehen, Mitte November. Und da sieht es jetzt einfach so aus, als ob vor den Wahlen da auch kein Vorstoß mehr unternommen werden wird. Also jeglicher Optimismus völlig verflogen.
Ja, und die Lage bleibt verfahren und gerade heute wieder hat das syrische Regime heftige Luftangriffe auf Aleppo geflogen, wieder mit mehreren Toten. Und die Weltgemeinschaft wirkt da eben ziemlich hilflos, wie du es auch beschreibst, beziehungsweise zerstritten. Wie schlagen sich denn die Staaten der Europäischen Union wiederum im Umgang mit der Folge von Kriegen und Konflikten, nämlich im Umgang mit den Flüchtlingen?
Ja, auch da ist man eigentlich wieder so ein bisschen zurück auf Start oder zurück da, wo man schon mal war. Denn wir hatten ja diese Woche die Berichte darüber, dass es in Lesbos oder auf Lesbos in Griechenland in einem Flüchtlingslager Feuer gegeben hat. 3000 Menschen sind dadurch obdachlos. Und allein, wenn man sich diese Zahlen ja mal vor Augen führt, zeigt das, wie verfahren oder wie problematisch auch da die Lage ist. Denn in diesem Lager sind sehr viele Menschen, die Angst davor haben, in ihr Fluchtland wieder abgeschoben zu werden. Die Bedingungen in Griechenland sind oft immer noch sehr schlecht und es ist einfach so, dass Griechenland letztlich als relativ armes EU-Land da auch alleine gelassen wird. Das ist ja so ein Grenzland an der südlichen Grenze der Europäischen Union und eigentlich ist das fast die gleiche Situation wie vor einem guten Jahr, als dann das Land weggeschaut hat und die Flüchtlinge hat durchmarschieren lassen Richtung West- und Nordeuropa. Es gab ja mal die Abmachung, dass man Griechenland Flüchtlinge abnehmen würde. 66.000 war eine Zahl, die da rumgegeistert hat. Und jetzt sieht es so aus, als ob bisher 3.000 davon die griechischen Lager erst in Richtung eines anderen EU-Landes verlassen haben. Also es ist tatsächlich so, dass auch da ja erstmal keine Besserung in Sicht zu sein scheint und man einfach wieder abwartet und sich auch die Hände nicht schmutzig machen will.
Kein Ruhmesblatt der internationalen Staatengemeinschaft.
Nein.
Gibt es denn irgendeinen Lichtschimmer am Horizont, mit dem du uns ins Wochenende schicken kannst?
Ja, wir haben quasi das Klima gelöst diese Woche, denn jetzt vor einem knappen Jahr gab es ja in Paris dieses Klimaschutzabkommen, in dem sich die Länder verpflichtet haben, dass man Vorkehrungen treffen will, die dafür sorgen, dass das Klima nicht mehr als 2 Grad sich erwärmt im Vergleich zur vorindustriellen Zeit, also irgendwas um 1800 oder so. Besser sogar 1,5 Grad. Und das klingt alles erstmal sehr wischiwaschi, aber es war überhaupt damals schon mal ein Fortschritt, dass es überhaupt ein solches Abkommen gab, weil es bedeutet hat, dass bestimmte Länder überhaupt anerkannt haben, dass es sowas wie Klimawandel gibt. Und dieses Abkommen tritt in Kraft, sobald 55 Länder es ratifiziert haben, also das heißt, die Parlamente haben es abgesegnet und diese 55 Länder müssen insgesamt 55% der weltweiten Treibhausgasemissionen repräsentieren. Und zum Beispiel hat man schon die USA und China an Bord, also das sind schon große Fortschritte gewesen und jetzt diese Woche auch wieder am Rande dieser UN-Vollversammlung kam halt raus, dass 30 weitere Länder dabei sind, das heißt, man ist jetzt bei 60 Ländern, also erste Bedingung erfüllt, die zusammen für 48% stehen der Emissionen, das ist also noch nicht ganz erfüllt, aber Ban Ki-moon freut sich trotzdem darüber und es sieht so aus, als ob bis Ende des Jahres das tatsächlich in Kraft treten könnte, was etwas schneller wäre und was für Ban Ki-moon auch eine Art Vermächtnis wäre. Der scheidet ja aus als Generalsekretär bei der UN. Und da ist es auch ganz interessant, auf Deutschland zu schauen, denn Deutschland hat das im Bundestag zwar auch jetzt schnell abgesegnet und zum Beispiel auch Österreich hat das schon abgenickt, aber die EU kann nur insgesamt daran teilnehmen. Und das ist tatsächlich wieder etwas schwerer. Denn einige Länder in Osteuropa, zum Beispiel Polen, wollen es nicht unterzeichnen. Und da gibt's jetzt auch im Hintergrund Verhandlungen, wie man da so ein bisschen so einen kleinen Weg drumherum finden kann, dass dann doch Teile der EU zählen und dass dann dieser Vertrag greift. Und naja, also ich denke, die EU würde das natürlich dann schon kippen.
Dicke diplomatische Bretter bohren, sag ich mal.
So ist es, ja. Haben wir wieder schön alle auf der Stelle getreten diese Woche.
Jo, die wichtigsten Meldungen der Woche hast du uns zusammengefasst. Krautreporter Christian Fahrenbach, diesmal gerade weilend an der Westküste der USA. Vielen Dank, Christian.
Ja, happy weekend.
Dankeschön, tschüss.
Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.